herzlich willkommen, sagt Ihnen allen Andrea Marti. Am Anfang war es ein einfacher Rastplatz für Pilgerleute nach Einsiedeln. Und heute ist es der Stolz der Galgener in der March im Kanton Schweiz. Das ist das Jostenkappeli, das am alten Weg von Galgenen nach Einsiedeln auf Santiago zu bewundern ist. Mit Recht dürfen die Galgener auf den Jost stolz sein, weil sie nämlich zu den wenigen nur im Kanton Schweiz erhaltenen mittelalterlichen Sakralbauten mit spätgotischer Ausstattung gehört. In dem Kappeli kann man vier Zeitepochen bewundern und das mit einer wunderbaren Harmonie. Auch hat das Kappeli viel zu erzählen. Erst gerade kürzlich ist es renoviert worden. Und ich wollte etwas mehr wissen über die Renovationsarbeiten und die Geschichte von dem Kappeli. Vor Ort habe ich den Architekt, den Toni Schnellmann, getroffen.
Können Sie uns den Entstehung und den Ursprung von dieser wunderschönen Jostkapelle erklären?
Die Kapelle, wenn man sie anschaut, ihrer Grösse mit 16 x 8 Meter und das im 14. Jahrhundert, um 1360 herum, wenn man das sieht, muss man sich fragen, wie ist das entstanden? Die damalige Pfarrkirche war vermutlich kleiner. Wieso so eine grosse Kapelle an diesem Ort zu haben? Und da kommt man nicht darum herum, an das Pilgerwesen zu denken. An die Pilgerströme, die vom vorarlbergischen süddeutschen Raum durchgekommen sind, Richtung Einsiedeln. Und der Ort war etwa damals, mit den damaligen Wegen, Tagreis von Einsiedeln weg. Die Kapelle muss man sich vorstellen mit kleinen Fenstern auf der Südseite und vorne im Chor vorne das gotische Fenster, wenn man dem sagen, mit den Bemalungen rundherum. Das war zentral in dem Raum, die Altäraufbauten, die wir drin haben, sind damals noch nicht drin gestanden. Es war ein grosser Raum, ein Mörtelboden, wo man sich da drin niedergelassen hat. Und gleichzeitig haben wir aussen, das weiss man, muss ein Unterstand sein, mit Sandsteinplatten, Stufen und so weiter. Also da hat man gerastet. Und um die Kapelle zu bauen, müssen die Pilger schon vorher nicht mehr durchkommen. Also irgendwo hat man Geld herhaben, wie bei jedem Bau. Und das ist einfach in dem Zusammenhang, dass sehr viele Pilger da durchgekommen sind. Und wenn wir hier innen umschauen, sehen wir hier an der Wand überall so Inschriften, Zeichnungen da, von Muscheln, Hirsch, ganz verschiedene kleine Figuren. Und das sind alles Inschriften gewesen, wo wahrscheinlich der Leiter von so Pilgergruppen dann sich verewigt hat. Und das sehen wir heute wieder. Das haben wir nicht gesehen, das ist vorgeholt worden. Bis zu dort dazu sehen wir den Burgunderschuh da, also einen Schuh da. Das war damals dann im 15. Jahrhundert Mode gewesen. Das wäre eine Geschichte für sich, die man darüber reden könnte. Aber wir sehen überall, vielleicht über 100 Jahre lang, wo da immer wieder Zeichen gesetzt worden sind. Das ist die ursprüngliche grosse Pilgerkapelle, damals noch auch ohne die Emporen, also eine relativ schlichte Kapelle. Was drin war, ist vor allem links vorne die Leidensgeschichte, das Fresken, wo nur noch ein Teil heute sichtbar ist. Es sind Fenster reingebrochen worden. Es sind später dann der Bruder Klausenzyklus darüber reingekommen. Ich komme vielleicht später darauf zurück. Das war die Leidensgeschichte, weil die Leute damals ja nicht haben können lesen. Oder die wenigsten mindestens. Man hat so den Leuten das Evangelium übermittelt. Mit Bildern. Und das sehen wir hier innen noch 650-jährig. Also sehr ehrwürdig. Dann ist es ruhig geworden. Wir hatten die Reformationszeit, wo die Pilgerströme natürlich nicht mehr rum waren. Wir hatten Kriegswirren zwischen ihnen. Und die Kapelle war vermutlich halt dann ein bisschen verwahrlost gewesen. Und dann hat man wieder einen Ruck durch die Bevölkerung gegangen. Wie auch immer. Es hat Familien gehabt, die sich deren angenommen haben. haben die Kapelle umgebaut, es hat ein neues Dach gegeben. Die Grösse ist immer geblieben. Aber die Innenausgestaltung war natürlich speziell gewesen. Wir haben vorne den Ostzyklus, wir haben den Bruder-Klaus-Zyklus, der recht umfangreich ist, der das Leben von Bruder-Klaus darstellt, Episoden aus seinem Leben. Die, ganze, die Fenster sind reingekommen dazu, die eigentlich nachgotischen Fenster, die sind eigentlich, die Gotik ist ja schon nicht mehr Grossmode gewesen. Wenn wir bei den Fenstern die Liebigen anschauen, sehen wir, das ist, haben wir auch früher geholt, das sind so Marmorierungen dargestellt, wie, ja, einfach aufgemalter Marmor. Und das ist natürlich, geht schon in den Barock hinein, Renaissance, Barock. Aber die Fenster sind noch gotisch, nachgotisch. Und das ist gut zu verstehen. In dieser Zeit hat man alles, was gotische Formen gehabt, hat man gefunden, das ist speziell fromm. Und alles, was klassizistisch war, renaissancemässig, war eher reformiert. Und man kann in den Bunten kann man das ein bisschen verfolgen. Das war jetzt auch so eine typische Zeitauffassung gewesen. Und darum die Mischung eigentlich, so Bemalungen, die eben weitergehen, als man in der Gotik überhaupt je hat. Und gleichzeitig die, das Masswerk an diesen Spitzbogenfenstern. Das war die Zeit gewesen. Und dann, vor 250 Jahren, sind die Bänke, die wir hier sitzen, reingekommen. Natürlich noch etwas unbequemer vorne. Die haben jetzt eine Spur bequemer gemacht, aber es sind 250-jährige Bänke, die wir hier drauf sitzen. Die runde Decke ist reingekommen. Man hat allerdings den Dachstuhl sehr geschlossen, muss man sagen. Und vor 25 Jahren haben wir den total sanieren, weil der auf die Mauer gedruckt hat. Also nicht ingenieurmässig eine schlechte Geschichte gewesen, aber es war damals wichtig gewesen, die Kapelle wieder aufzumöbeln. Wenn es am Anfang Pilger waren, 1620 um die Familie Hegner vor allem, es hat noch andere Städte in Städte, also alles einheimische Geschlechter, die die gefördert haben, ist 1760 eigentlich vorhin Galgen, also Kirchengemeinde, Bürger von Galgen, haben die wieder aufgemöbelt, umgestaltet, die Decke ist reingekommen mit diesen Deckenbildern, vermutlich auch der Jostedt, der jetzt auf dem Altarschein oben steht. Das war eigentlich die Umgestaltung von 1760. Und von dem, wo wir jetzt nicht geredet haben, sind die Altäre. Und die haben eigentlich noch Geheimnisse in sich. Die Altäre sind um 1500 herum entstanden. Also gerade so in der Reformationszeit, wo wir ja gleichzeitig dann kurz darauf Bilderstürme und alles erlebt haben, auch in unserer Gegend. Ich denke gerade an der Lindebene, wo man Haufen so Figurenaltar vorgerührt hat. In dieser Zeit sind die Altäre entstanden. Sind aber vor allem der Seitenaltar nicht da reingestanden, weil die Decke ist nur noch gerade gewesen. Und dann wären oben die Fialen an der Decke angekommen. Wir sehen, die Altar, der hatte auf der Seite Flügel gehabt, Holzflügel, die man auch zutun konnte. So Deckel, die hinten eben mal oben waren. Die hätten ja da innen nicht gepasst. Also ist der von einem anderen Ort hergekommen, vielleicht sogar gerettet oder bei späteren Kirchenrenovationen, Barockisierungen und so weiter, hat man keinen Platz mehr gehabt für den gotischen Altar und dann ist der hergekommen. Aufgestellt wurde dazu wahrscheinlich eben auch mit der runden Decke 1760. Der andere Altar ist auch aus dieser Zeit heraus, ganz ein anderer Stil, wenn man es anschaut. Der Hauptaltar mit dem Nikolaus in der Mitte, den Goldkugel, wie man den sieht, der ist, hat relativ massige Figuren mit dicken Hals, wenn man so will sagen, wie so Schwinger. Wenn dann neben der andere Altar relativ elegante, lockere Figuren hat, also aus einer ganz anderen Welt raus können. Links, also der Seitenaltar, haben wir die Heilige Afra oben drauf, auf dem Scheiterhaufen sehen wir dort. Und darum nimmt man an, dass der Altar wahrscheinlich im Raum Augsburg entstanden ist, weil das ist die Stadtheilige von Augsburg. Der andere Altar ist dann spätestens 1620 auch hier reingekommen. Wir können die Rückseite anschauen. Da hat es Bemalungen drauf, wo die Stifter verewigt sind von 1620. Darunter hat es aber noch die ursprüngliche Form, die hat man aber nicht vorgeholt. Das wäre schade gewesen, wir hätten vorne etwas kaputt gemacht. Ohne genau zu wissen, ist das darunter durch, noch gut im Zustand oder so schlecht. und dass man es darum eigentlich damals bemalt hat. Also das wären eigentlich so die vier grossen Epochen, die wir hier drin haben. Kleinere, spätere Epochen sind die Ergänzungen zum Bruder-Klausen-Zyklus, die Schriften. Wir haben das Datum 1854 dort, das könnte ohne weiteres stimmen. Das ist auch die Zeit, wo das Galgen die Schule aufgegangen ist. Eine offizielle Schule, nicht nur für ein paar wenige, sondern eine offizielle Schule. Und das ist, da hat man ja können lesen und da hat man können Schriften machen. Und das erklärt eigentlich den ganzen Lebenslauf vom Bruder Klaus in 12 Bilder auf dieser Seite. Und auf dieser Seite sind es nochmal 5 Bilder dann, speziell, wenn wir für dich nachher, wenn wir dort hingehen, über das grosse Bilder reden, ist noch spannend. Ja, das ist so die Geschichte vom Ganzen, von Pilgerkapellen über eine Familienkapelle vielleicht speziell zur Gemeindekapelle. Speziell ist vielleicht noch auch zu sagen, die Kapelle hat irgendwie immer neben der Pfarrkirche, es war nie eine Pfarrkirche gewesen. Ist aber du, wo die jetzige Kirche gebaut haben, 1822 bis 1825, war das dort noch die Kirche gewesen. Weil irgendwo haben wir das Allerheiligste aufbewahren. Und darum hat man dort unten in dem gotischen Schrein die Nussbaum-Einbauten gemacht, wo dann der Tabernakel drin war. Und das ist aus dieser Zeit, ist das natürlich während dieser Zeit, wo man Kirchenbauten hat. Und bei den Kirchenbauten ist man so vorgegangen, man hat zuerst ja alle Kirchen abgerissen, mit Erlaubnis vom Bischof. Und dann hat man auf dem Bauten, dann hat man alles Material wiederverwenden. Und darum war man halt dann 3 Jahre ohne eigentlich in der Kirche. Und dann war die Kapelle in dieser Zeit eben Pfarrkirche, aber nur eigentlich als Nachkirche. Im 20. Jahrhundert, wo man sich dann viel mehr für die Vergangenheit interessieren konnte, hat man dann einzelne Freilegungen gemacht. Man hat gemerkt, dass Sachen darunter hat. Man hat das auf dem gotischen Ostfenster gekriegt. Das war zugemauert, das hat man dann auch wieder entdeckt. Schrittweise immer wieder Sachen entdeckt. Und dort hat eigentlich einen grossen Verdienst gehabt, der Pfarrer Wirsch, Pfarrer Edot Wirsch, der zu Galgen Pfarrer war von 1934 bis 1965. Also sehr lange Zeit. Und der hat sich immer dieser Kapelle angenommen und hat versucht, in den Leuten die Kapelle ans Herz zu legen. Und das hat er auch geschafft, weil wenn man heute Galgen gehört, dann ist das unser Jost. Unter seinem Druck ist dann die Kapelle auch 1959-60 renoviert worden. Sind die gotischen Fresken sind vorgeholt worden, die sind alle überstrichen worden. Also so der Zustand, den wir jetzt haben, wo wir 4 Zeitepochen nebeneinander sehen, hat es nie gegeben. Wir haben die ursprünglichen gehabt, dann hat man das überkalkt und hat die neuen Bilder rein getan. So war die Entwicklung. Und heute sieht man eigentlich alles nebeneinander, ohne dass sich das wehtut. Und das ist schon speziell. Es gibt andere Kapellen, wo man zu riesen Problem hat. Wir haben 2 verschiedene Zeitepochen, die sich gegeneinander beissen. Und dazu können wir eigentlich alles übereinander zeigen. Ich schaue jetzt das Fenster an mit den Rollierungen, den Schnecken rundherum. Und drunter unten sehen wir, zwischendrin sehen wir Pilgerzeichnungen, nur einen Engel, den man dort sieht. Unterdurch dann wieder der Rand von einem Teppich aufgemalt, oder Teppich an der Wand. Erst mit genau anschauen, sieht man die verschiedenen Epochen. Und sonst hat man einfach eine Fülle von Bildern, Verzierungen, Zeichnungen. Und jetzt haben wir können eigentlich die Kapelle, eben die Sachen, die verborgenen Schätze, können vorholen und können das so nebeneinander zeigen. Die Restaurierung vor allem, die Hauptarbeit, ist eine riesige Rettungsaktion gsi eigentlich. Weil die Bilder hier, wenn man hier mit dem Lumpen drüber wäre, hat man einen rechten Teil von der Farbe abgeschält. Das ist aufgestanden. Das Gleiche war bei der Altar. Die ganzen Bemalungen von diesen Holzfiguren, an sich holzgeschnitzte Figuren, hat abblättert, das Gold, die blaue Farbe, braune Farbe, feine Zeichnungen auf diesen Kleidern, das wäre alles verloren gegangen, wenn man das nicht gemacht hätte. Und das ist auch verdankenswert, dass die Leute dem zugestimmt haben. Es war doch ein riesiger Betrag, wenn man gross redet. All die Bilder restaurieren reden wir von einer halben Million und bei der Altar samt Altarschrein auch eine halbe Million. Und das ist doch ein rechter Posten. Aber durch das, dass wir das haben können machen, haben wir wirklich können sagen, jetzt haben wir es können retten für die Zukunft.
Wieso ist jetzt genau in Galgen nicht eine Kapelle gebaut worden an dem St. Josweg?
Der sogenannte Josweg, Jakobsweg, es gibt immer verschiedene Definitionen heute. Ich würde es jetzt einfach als Pilgerweg bezeichnen. Und die Pilgerwege sind hier in der Ausserschweiz, haben zwei Möglichkeiten gehabt. Die Lindebene war See und Sumpf. Man konnte über den Steg Rapperswil, man hatte schon früher Steg gehabt, aber vor allem mit dem Schiff, entweder von Wurmsbach über, von Schmerken über auf die Seestadt Altendorf und dann auf Einsiedeln. Einsiedeln war immer das Ziel, seit dem Jahr 1000 oder noch etwas länger. Und der andere Weg an der Bergflanke her, wo man über den Wallensee kommt mit dem Schiff und dann wieder zu Fuss weiter, geht hier durch. Das ist eine Erklärung. Andere, dass jetzt irgendein spezieller Stifter oder Altendorf ist ja Altrapperswil, es waren gewisse Herrschergeschlechter, die das bedingt haben. Dugge ist ein uralter adeliger Stützpunkt bei den Alemannen und Galgen war eher ein bisschen bescheiden darin, einfach wegstellen. Und vermutlich ist einfach das hier in der Distanz einerseits. Die geografischen Gegebenheiten waren gut gewesen, um hier rasch zu machen. Und dann ist dazu gekommen, dass ein Pfarrer Hans Bock aus dem Bistum Konstanz, wir haben dort zum Bistum Konstanz gehört, also international, wenn man es so sagen will, ist hier angekommen und dann hat er eben hier einen Acker gekauft, einen Garten aufbauen und so weiter. Also der ist sehr aktiv tätig und hat eigentlich die Bedürfnisse der Zeit aufgenommen und aus dem etwas gemacht. Ich würde das so formulieren.
Hier fällt mir auf, dass es nur einen Seitenaltar gibt.
Das ist äußerst schwierig zu sagen. Vielleicht müssen wir davon ausgehen, dass das in der gotischen Zeit gemacht worden ist. Wir haben dort auch gotische Kathedralen, die sehr symmetrisch sind, aber die Kapellen sind meistens nie symmetrisch. Die haben auf der einen Seite eine Seitentür, auf dieser Seite nicht. Im Barock ist das nicht möglich gewesen. Im Klassizismus, da hat einfach die Symmetrie müssen stimmen. Und wenn wir nämlich genau schauen, sehen wir, dass auch der Hochaltar, eine uralte Mensa, Steinmensa, die ist wahrscheinlich original aus dem 14. Jahrhundert, ist auch nicht ganz in der Mitte. Obwohl dahinter das Fenster in der Mitte ist und das Fenster war das Hauptfenster. Also wir haben hier gewisse Unregelmäßigkeiten, die einfach nach irgendeinem praktischen Gebrauch ist das so gelaufen.
Was mir auch auffällt, ist, dass es nur eine Stufe gibt zum Altar.
Das ist auch Zeit zurück, muss ich vielleicht so sagen. Altar aufbauten. In der Kirchengeschichte hat sich auch immer wieder geändert. Wir haben die frühchristlichen Basilika mit Chorteil, aber das ist immer viel auch später dazugekommen. Richtig angefangen mit grossen Altaraufbauten hat man nach der Reformation, und das ist der Karl Borromäus, der übrigens da aussen abgebildet ist, der ja die katholische Kirche wieder auf Draht gebracht hat. Zusammen mit dem Konzil von Trient, bin aber nicht ganz sicher, hat man Lösungen gesucht, wie machen wir richtige Kinderbauten. Also das ist nicht einfach, so ist es gewesen und fertig. Und dann hat man eben auf die umschreibenden Tabernakel, die dann angefangen hat, einen festen Platz zu bekommen, das war vorher nicht so gewesen, hat man auch den würdigen Aufbau gemacht. Man hat das schon mit diesen gotischen Schreinen schon auf den Arm gehabt. Aber wenn ich dann die barocken Kinder anschaue, sind das immer riesige Aufbauten, eigentlich als Inszenierung und Umfeld des Tabernakels. Also man hat das als sehr wichtig gefunden. Natürlich im Gegensatz auch zur reformierten Welt. Das hat man dann natürlich speziell noch den Unterschied betont. Und das ist natürlich am Hinterbau durchgekommen. Also das ist immer das Gesellschaftliche, die theologischen Auffassungen können auch im Bau durch. Und das ist, finde ich, spannend. Vorschlag, dass wir mal hier vorne den gotischen Teil das anschauen und wird hinter die jetzige Hochaltarwände mit dem Fenster gegen Osten. Osten, Zeichen von der Auferstehung, Sonnenaufgang. Wenn wir oben dran schauen, sehen wir die Figur, eine Christusfigur. Und unten dran das Fenster, das zeugt eben von Christus, Sonnenaufgang, Auferstehung. Also der Symbolgehalt wird da ganz speziell rausgestrichen. Und nebendran zwei Bischöfe, der das begleitet, ein Leonard, und der andere Bischof kann man nicht recht deuten. Das ist, gehört zur Urausmalung hier rundherum von dieser Kapelle. Und wenn ich hier durchschaue, sehen wir jetzt hier auf der Seite die Leidensgeschichte mit der Darstellung, der Stil, wenn man es darstellt, aus dieser Zeit eben von 1360. Und wir sehen hier gerade darunter abgeschnitten und ein Fenster, das man reingebrochen hat, der auferstandene Christus und Maria Magdalena am Grab. Das ist die Auferstehung, wo die Wächter am Boden liegen, ein Engel nebendran, links, also wir gehen jetzt retour, Grablegung, und dazu eine Himmelfahrt und die Zeichnung, lustig, dort, wo der Christus abhebt am Boden, sehe ich noch die Füßabdrücke am Boden. Also es ist sehr plastisch, hat man sich das so vorgestellt und auch für die Leute gefunden. Das ist wichtig, dass man das so zeigt.
Das ist eindrücklich, dass man die Gemälde wieder hat können führen holen vom 13. Jahrhundert. Wie war das möglich gewesen, also jetzt auch technisch gesehen?
Es ist ja so, dass die Bilder eigentlich vermutlich von 1620 weg überkalkt waren und nicht mit einer Farbe, also wie man heutige moderne Farbe hat, überstrichen, sondern den Kalk kann ich eben mit feinen Gerätchen, Bürsteli, kann ich wieder reversibel machen, vor allem wenn er eben trocken aufgebracht ist über die Bilder ran. Die Bilder, die wir jetzt stehen, die aus dem 14. Jahrhundert, haben nicht mehr interessiert, 1620. Man hat die Zyklen von Bruder Klaus und Jost reingemalt, man hat das umfunktioniert. Und dann ist das eigentlich von 1620 bis 1960 hat das geschlummert unter dem Kalkanstrich. Und eben, wie ich gesagt habe, Kalkanstrich kann man eben lösen. Der bindet nicht so stark, wenn er auf das trockene Bild angemalt ist. Also einfach, wenn man so ein Weissgen hat von früher, und in der Wohnung haben wir der Küche noch nachgeweissget hat, das ist genau das Material. Dann können wir natürlich, das wäre jetzt eben hier die Rückseite. Die Rückseite ist hier von dem Altar bemalt worden, mit Heiligen wieder, die später waren. Das ist der Fridolin und der Ursus. Das wäre eine Geschichte für sich. Dann haben wir die oben durch sehen wir dazu den Andreas. Das ist natürlich der Heilige dargestellt, aber eigentlich ist der Stifter damit gemeint, der Andreas Stecheli, wie da steht, oder heute Stählin, wo man sagt. Wir haben vorhin noch von der Stufe geredet, zu dem Altar. Es war immer so, dass dazu eine Stufe war. Und wenn ich hier hinten stehe, hier drunter, ist die ursprüngliche Sandsteinstufe. Und der Boden ist einfach auf einem Steinbett ist ein Mörtel gewesen, wie an der Wand, wie ein Verputz. Und das war der Boden gewesen. Und 1620 ist dann der Tonplattenboden reingekommen. Da hat man können Ton brennen. Das Gleiche ist auf dem Dach oben passiert. Vorne hat man Holzbrettli-Schindeln mit einem flachen Dach. Und 1620 hat man eben brennte Ziegel gehabt und hat können ein steiles Dach machen, dass das Wasser rascher abgelaufen ist. Also auch die technischen Möglichkeiten spielen eine Rolle, wie etwas gestaltet ist.
Da haben wir den Bilderzyklus vom Bruder Klaus.
Wir sehen hier die ganze Geschichte von der Taufe vom Bruder Klaus, seine Jugend, als er schon abseits war, mit dem Rosenkranz in der Hand. Das ist natürlich nicht unbedingt eine authentische Geschichte, sondern das ist 130 Jahre nach seinem Tod hat man die Bilder gemalt und so hat man sich das vorgestellt. Das ist eigentlich noch lustig. Der Bruder Klaus war weder selig noch heilig gesprochen gewesen, aber der hat so einen riesen Platz in dieser Kapelle bekommen. Also das Volk hat ihn wie einen Heiligen verehrt. Ungeachtet, ob es das ratifiziert war oder nicht. Und so hat man sich das vorgestellt, die Geschichte von seinem Leben, die man übermittelt hat, als er Jüngling geworden ist. Er war dort im Militär, hat Versuchungen gehabt. Man sieht den Teufel, also irgendeine Mischgestalt zwischen den Geissbock, Löwen, Händen und so weiter, Gesicht. Also einfach so eine Mischfigur, wo wir das dargestellt haben. Dann ein Bild, das ihm in einer Vision Dreifaltigkeit erscheint. Das nächste Bild ist, wo er Ratsherr ist. Er war ja ein politischer Ämter. Und er hat versucht, die Leute zu überzeugen, richtig Gericht zu sprechen. Und ist dann eigentlich hat seine Ämter niedergelegt, weil die Korruption und die Päckchenmacherei hat ihm einfach nicht behagt. Und darum ist er auch dargestellt, dort aus dem Fenster durch, gleichzeitig, wenn er dort beten will. Das hat ihn, er hat das nicht können mitmachen. Und nimmt den Abschied von seiner Familie, geht Richtung Elsass und hat dort die Erscheinung, er soll eigentlich wieder zurückkommen. Er hat dort in ein Kloster wieder, wie auch immer, mit dem Pfarrer von Sachsen übereinkommen, dass ihm im Rampftunnel eben einen Klaus gebaut haben und dann später eine Kapelle. Dann sehen wir weiter Bilder, wo das Sarnen brennt, wo er scheinbar die Fürsbrunst gestoppt hat können. Erscheinige Vision von der Madonna mit Jesuskind. Und dann haben wir weitere Geschichten, eigentlich dann, wo er eben Einsiedler war. Rechts oben kommt dort ein Mann zu einem, der ihn fragt, um Rat bittet, ob jetzt seine Kleidung anständig genug war, weil es war die neue Mode. Also auch ganz alltägliche Themen sind hier abgehandelt worden. Und für uns ist das heute noch lustig zu schauen, was war eben die Mode gewesen? Wie haben sich die Männer gekleidet, wie haben sich die Frauen gekleidet. Auch das ist etwas, was uns die Kapelle erzählen kann. Und das grosse Bild dazu, das war auch eine Vision vom Bruder Klaus gewesen. Die hat aber nicht er gehabt, sondern sein Bruder, der Peter von Flüe, hat die Vision gehabt, St. Niklausen, an einer Messe gewesen. Und dann sind die Blätter vom Baum abgekommen und auf den Stirnen der Leute liegen geblieben. Und wenn wir genau schauen, sehen wir grüne und teure Blätter. Und das hat er nicht deuten können und hat dann den Bruder Klaus gefragt. Und der hat gesagt, dass die eben grüne Blätter haben, die seien mit Andacht bei der Messe gewesen und die mit den braunen Blättern seien mit den Gedanken völlig anderswo gewesen. Und das Spannende, wo man heute schmunzeln kann, ist, dass der Maler, der das 1620 dann gemalt hat, wahrscheinlich diverse Zeitgenossen auf dem Bild verewigt hat, andächtig oder eben nicht andächtig. Das eigentlich zu der Geschichte, wo man den Text dazu lesen kann, ist natürlich in der alten deutschen Schrift. Und da wollen wir dann auch mit der Zeit ein Büchlein rausgeben, wo die Texte auf die Hütte, für all die Leute, die das nicht mehr gelernt haben, dass man das auch nachlesen kann. Anderes Thema. Das Bild dazu zeigt einen vereinfachten Stadtplan von Jerusalem aus der Zeit von 1629. Wieso kommt die hier hin? Die Brüder Heinrich Hegner und Hans Hegner sind hier von hier aus auf Jerusalem pilgert. Also sie haben nach dem Bau dieser Kapelle immer noch Geld genug gehabt, eine Pilgerfahrt auf Jerusalem zu machen. Und haben dann mit Skizzen das heimgenommen. Vermutlich ist denn das da auf, von diesen Skizzen aus ist das gemalt worden. Wir sehen dazu eine verschiedene Szene. Wir sehen hier Golgatha. Wir sehen dann verschiedene Szenen, wo eigentlich die ganze biblische Geschichte dargestellt sind. Dort oben haben wir die Himmelfahrt. Wir haben auch all die einschlägigen Orte, die in der Bibel vorkommen. Vom Tempel über die verschiedenen Tore, Bäch, Gärten. Sind da eigentlich hier innen aufgezeichnet und unten auch mit einer Legende beschriftet. Man kann eigentlich alles nachlesen. Natürlich jetzt auch in dieser alten Schrift, wo man dann auch bittet, nur so darstellen, dass man das auch nachvollziehen kann. So wie das 1620 in Jerusalem ausgesehen hat und wie man gefunden hat, so war es eigentlich damals gewesen, über die ganze Zeit raus. Die heutige Geschichte, ich forsche, kann natürlich viel anders wieder sagen, aber es ist doch ein Zeugnis, das hier auch verewigt ist, in dieser Zeit, wo man vielleicht eben nach Jerusalem Pilger ist, statt andere Pilgerfahrten machen.
Da haben wir die Decke gemalt.
Das sind noch die Gemälde, die ich gesagt habe, vor 250 Jahren hier reingekommen sind. Wir sehen das sofort hier, der Art von der Darstellung. Es sind lockere Figuren, wo der eine links, rechts schaut. Wir haben im Prinzip dazu in der Mitte haben wir Pfingsten mit Maria in der Mitte von der Apostel. Und man sieht, wie die Feuerzungen über den Köpfen schweben. Wir haben hinten dran Maria Himmelfahrt und hier haben wir Christi Himmelfahrt. Das sind die drei Darstellungen mit geschweiften Formen. Wir sehen, es ist eine andere Zeit in dieser Decke, mit dieser runden Decke. Zeugnis gibt es von du von 1760.
Ich glaube, da gibt es eine ganz alte Glocke, die man gefunden hat.
Es sind beides alte Glocken. Über das Alte genau kann man mutmassen, kann mit einiger Sicherheit sagen, dass eben die eine Glocke aus der Bauzeit ist. Sie hat Zahl 67 drauf. Mehr hat du nicht interessiert. Und die andere Glocke ist wahrscheinlich eine Generation später. Sie hat eine andere Schrift. Aber man kann annehmen, dass die Glocke eigentlich aus dem 14. Jahrhundert kommt.
Wenn Leute glocken?
Also zum Gottesdienst. Jetzt im Moment auch, wir haben auf Front Leichnam zum Beispiel, haben wir da von außen einen Gottesdienst im Vorfeld, dass wir alle Platz haben. Und dann läutet die Glocke natürlich, wenn man unten raufkommt, eigentlich zum Gottesdienst lassen. Ob das jetzt eine Maiandacht ist, ob das ein Eucharistiefeier ist, sie lässt eigentlich die Leute ein dann, und dann läutet die Glocke von Hand natürlich selbstverständlich noch.
Da ist der Sakristan gefordert.
Ich muss ehrlich sagen, ich tue mich auch gerne engagieren, die Glocke zu läuten, weil es ist doch irgendwie so 650 Jahre an der Hand haben, ist nur ein gutes Gefühl. Und die sind ja oben in dem Turm oben, wo in dieser Form auch 1760 so gekommen ist, vorne von 1620 her, wo der Dachstuhl stammt, war der Turm offen gewesen. Wir haben die Hölzer damals noch gesehen, bei der letzten Renovation, wie die verwittert waren. Also wir hatten Glockensichtung, wie man sagt.
Ich durfte so eine Maiandacht besuchen und mein Herz ist berührt worden. Ich möchte einen Moment mit Ihnen jetzt teilen. Schöne Impuls und Gebet.
Wie gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns den Heiligen Geist gesandt hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes.
Aussetzung vom Allerheiligsten. Musikalischen Einlagen.
Thank you.
Und nach diesen wunderbaren Harfenklängen der Maiandacht im Jostkappeli in Galgenen freue ich mich jetzt auf die weiteren Ausführungen vom Renovationsarchitekt Toni Schnelme.
Beim Bohren haben wir ein Datum drauf von 1584. Das war am Anfang, wo die Hägner tätig waren. Man kann das auch geschichtlich, historisch feststellen, politisch, landeswanderisch und so weiter. Ist da etwas gegangen, die Familie ist aufgestiegen und da hat man wahrscheinlich als erstes eine Empore hineingestellt. Darum das Datum 1584. Und wenn man genau anschaut, hat die wie zwei verschiedene Farben. Die Brüstung oben durch ist so leicht rötlich. Die Balustraden, die Brettchen, wie Balustraden aussehen, sind nicht aus der Zeit von 1584, sondern die sind später reingekommen. Mit dieser Decke zusammen und da hat man den ganz oberen Teil marmoriert. Man wollte Marmor haben, das ist die Barockzeit, die Rokoko rein. Vermutlich anfangs vom 20. Jahrhundert hat man das, ist das auch abgewaschen, abblättert, hat man das wieder weggenommen. Aber man sieht noch Spuren von dieser Marmorierung, auch hier eine lebendige Geschichte, die immer wieder Veränderungen gebraucht hat, aber immer wieder im Sinn von Gebrauch und von der damaligen Zeitauffassung, was ist jetzt geeignet für einen Gottesdienst. Welche Form, welche Farben, welche Darstellungen. Das ist schon speziell, was man hier verfolgen kann, wie auch die Zeit sich verändert hat.
In der Aussenwand sieht man den Karl Borromäus und den Niklaus von der Flüe und den Jodox.
Ja, die Aussenseite, so wie wir sie dazu sehen, ist mit diesen Bildern 1760, auch mit dem Umbau, so entstanden. Das Portal selber ist älter, wir sehen die Zahl 1622 drauf. Man hat 1760 hat man diese Darstellungen gemacht, immer in Erinnerung, den Sinn der Kapelle mit dem Jodok oder Jost oben drauf. Dann natürlich der Niklaus von Flüe, der innen ja dargestellt ist, und der Karl Borromäus, den ich gesagt habe, wo eigentlich die katholische Kirche im ganzen Alpenraum als Erzbischof von Mailand versucht hat, auf die Trab wieder zu bringen. Es hat auch einen Haufen Missstände gegeben, die er wieder wollte, beseitigen und schauen, dass das Ganze läuft. Und darum hat man dann auch dargestellt. Und wir haben links dann die drei Eidgenossen. Das war natürlich auch 1760 eine Bedeutung gewesen. Man hat das darstellen, die Gründung der Eidgenossenschaft. Es war natürlich immer die Mischung gewesen zwischen weltlichem, politischem und religiösem, weil das hat man in dieser Zeit absolut nicht getrennt, wie man es heute manchmal macht. Die drei Eidgenossen sind fast wie Heilige dort, jetzt dargestellt. Das zeigt nur, wie wichtig das für die Leute war, die Eidgenossenschaft zu bekunden. Auf dieser Seite haben wir den Christophorus und dort drunter. Damals hat es auch alte Versionen gehabt. Wahrscheinlich ist das die erste Bemalung oder sehr frühe Bemalungen sind, ist der Christophorus immer da gewesen. Und der ist eigentlich in dieser Größe teilweise noch viel grösser Erfassung bis am Boden runter. Es gibt auch die Auffassung, die man früher gehabt hat, dass wenn man am Morgen den Christophorus angeschaut hat, dass man keinen bösen Tod, das heisst, jeden unvermittelten Tod ohne Sakrament erlitten hat. Und darum war eigentlich auch die Figur dazu. Und das hat man dann können, das Oberst vom Berg von der Grabenicke, aber hat man das können anschauen.
Herr Schnelmer, Sie haben gesagt, dass rund der Umbau 500'000 gekostet hat.
Also die mal Gesamtkosten, 500'000 sind Bilder, 500'000 sind die Altäre und noch 400'000 der übrige Umbau. Aussenrenovation, Dachkonstruktion ist schon vor 25 Jahren gemacht worden. Das gehört ja nicht dazu, sondern es ist die reine Innenrenovation. Das war eine riesige Rettungsarbeit für die Kunstdenkmäler, dass man die auch für die nächsten Generationen erhalten können. Finanziert wird das Ganze, rund 400'000 werden durch Subventionen abgedeckt. 200'000 hat die politische Gemeinde Galgenen gespendet oder einen Beitrag gesprochen. Und der Rest muss die Kirchengemeinde aufwenden. Und versucht natürlich jetzt mit Spenden das reinzuholen. Und die Spenden, die einfach von Bürgern und Leuten gemacht wurden, ist jetzt bei 270'000. Und die Restsumme muss natürlich aufgewendet werden von den Steuerzahlern und Kirchenopfern. Auch in Zukunft. Also in dem Sinn ist noch eine riesige Spannung um für das Erhalten von dem Gebäude, es ist ja nicht die Hauptkirche, es ist nicht die Pfarrkirche, die kostet auch immer wieder für die Kirchengemeinde. Es gibt andere Aufgaben, die die Kirchengemeinde hat, wie jeder andere Gemeinde auch. Die Budgets sind immer ein Kampf, das zu machen, dass man die Kirchensteuern auch vernünftig halten kann. Und dazu haben wir uns eben erlaubt, Spenden reinzuholen, auch in einem grösseren Kreis oder Wetter gerne holen, weil die Kapelle weit über die Gegend raus eine Bedeutung hat für die ganze Kunst in der Kirchengeschichte, denke ich mir jetzt in diesen 650 Jahren, dass das erhalten wird, dass man das auch in Zukunft anschauen kann. Und weil man jetzt neu eben weiterführen kann, die Sachen anschauen kann, denke ich auch, kann jeder, der die möchte, sehen, kann die auch anschauen.
Was waren die Highlights im Zusammenhang mit der Renovation?
Das ist eine schwierige Frage, weil es hat immer wieder Sachen, Phasen gegeben. Es hat einerseits haben wir Schwierigkeiten gehabt, dass der Unterbau von der Holzbank, wo wir uralte Balken drin hatten, dass die kaputt waren, verfaulen waren, dass wir das haben ersetzen. Man hat das nicht gesehen gehabt. Wir haben aber auch so freudige Sachen, die früher gekommen sind. Bis zu den kleinsten Figuren, die man dort sieht, dass irgendwie das Engel, die Muschel von diesen Pilgerzeichnungen, dass da eben nicht nur ein paar wenige da drin sind, sondern dass das eine riesige Geschichte war, die historisch nicht festgelegt ist. Man weiss wenig darüber, aber man kann sie jetzt anschauen und erahnen, was da alles passiert ist. Also in dem Sinn, Highlight ist für mich eigentlich, dass ich all die Epochen darf sehen jetzt, als heutiger Besucher, und mich nicht in einem Wirrwarr finden von verschiedenen Darstellungen und Formen und Sachen, sondern dass es wie eine Einheit ist. Das ist für mich eigentlich das Grösste.
Wie lange hat man an der Renovation?
Das waren etwa 15 Monate, weil wir im Winter natürlich nicht so intensiv arbeiten konnten. Man hat auch nicht gross heizen, um eben noch Schaden zuzufügen in den Bildern.
Herr Schnellmann, Sie haben auch eine reiche Erfahrung im Zusammenhang mit Umbauten von Kirchen, Kapellen. Wie sind Sie da dazu gekommen?
Ja, eigentlich ein Stück weit reingerutscht vom Neubauarchitekt in die Renovationen rein. Als kleines Büro hat man da mehr Möglichkeiten, beweglich zu sein. Und da kommt einfach dazu, dass mich Geschichte an sich, Kirchengeschichte im Weiteren, eben immer auch sehr interessiert hat. Dass mich interessiert hat, wie hat man früher gebaut, mit den damaligen Werkzeugen. Ja, einfach ein Interesse an diesen Sachen. Und dann auch das Glück haben, dass man entsprechende Aufträge überkommt, das gehört immer auch dazu.
Das sind die Worte vom Renovationsarchitekten Toni Schnellmann vom Jostenkappel in Galgenen gewesen. Vielleicht haben Sie auch schon etwas von Galgen gelesen, nämlich die Ordensgründerin vom Kloster Ingebol, die selige Mutter Maria Theresia Scherr, hat das Praktikumsjahr in Galgen absolviert. Übrigens ist das Kappeli nicht auf der neuen Hauptstrasse von Lachen nach Reichenburg entstanden, weil die Leute nicht wollten im Sumpf laufen. Sie sind am Bergfuss entlang gelaufen, wo es trocken war und wo die Wasserquelle und die Wasserfassung für das ganze Gebiet war. Da ist auch der Jostbrunnen.
Was bedeutet denn die wunderschöne Jostkapelle für den Pfarrer Martin Metzler?
Ich bin stolz darauf, dass unsere Pfarrei neben der Martinskirche die einzigartige Kapelle besitzt. Kunsthistorisch gesehen ist sie ein Bijou von nationaler Bedeutung und ein lebendes Geschichtsbuch. Als Raum der Stille und Besinnung ein Kraftort. Durch ihre Situierung am Jakobsweg verbindet sie uns mit der jahrhundertalten Pilgertradition, die in unserer Zeit wieder neu aufgeblüht ist. Die Jostenkapelle überrascht durch die außergewöhnlich reiche Ausstattung: 2 kostbare spätgotische Flügelaltäre, 2 Bildezyklen. Mit dem Bildezyklus über den Bruder Klaus wird der Pilger auf eine Wallfahrtsort Sachsle vorbereitet, wo ja auch am Jakobsweg liegt. Der zweite Bildezyklus zeigt das Leben vom heiligen Jost, wo als Patron der Pilger verehrt wird, weil auch er ein Pilger war und nach Rom pilgert ist.
Wer ist der Sankt Jost?
Das ist der heilige Jost. Er wird dargestellt mit einer Krone zu seinen Füßen. Das ist ein Hinweis darauf, dass der Sankt Jost, er hat im 7. Jahrhundert im Westen vom heutigen Frankreich gelebt, dass der Jost die Herrschaft über Bretagne, die ihm angeboten worden ist, abgelehnt hat, um ein geistliches Leben zu führen. Der Aussteiger Jost ist 642 zum Priester geweiht worden und hat sich als Eremit zurückgezogen in die Einsamkeit. Nach verschiedenen Stationen hat er in Runiac, im heutigen Villers-Saint-Josse, eine Einsiedelei zu Ehren vom heiligen Martin gegründet. Daraus ist später die bedeutende Benediktinerabtei Saint-Josse-sur-Mer hervorgegangen. Das Beispiel vom heiligen Jost könnte ja auch einige Würdenträger von heute ein Vorbild sein. Denjenigen nämlich, die allzu sehr auf Macht und Ansehen Wert legen und erpicht sind. Der Jost hat den Karriereweg nach unten gewählt. Ganz entsprechend vom Jesuswort: Wer der Erste sein will, der soll der Letzte von allen und der Diener aller sein.
Der Stolz der Galgener ist sogar niedergeschrieben in einem Gedicht. Der Toni Rüttimann ist ein richtiger Galgener. Er ist sogar Mitglied der Gnossami. Und er ist inspiriert worden vom Heiligen Geist und hat ein wunderbares Gedicht geschrieben. Und das tut er uns vortragen.
Unser Jostenkappeli. Bescheiden stehst am Strassenrand. Viel Hektik rund um dich und alles schwirrt umeinander, fast jedes denkt an sich. Das Dorf wächst und dehnt sich immer aus und die Wiesen werden rar. Der Bagger räumt mit Altem auf, gar manches wird spät einklar. Du mahnst uns für einen stillen Halt und latschst zum Sinnen ein. Die Mauern sind Jahrhundert alt, ein Mensch kann das nie sein. Pilgerzüge von Ost und West haben dich am Wegrand besucht, verfolgt in Not und von der Pest Kraft und Erholung gesucht. Viele hundert Jahre sind jetzt durch die Welt, du stehst noch immer da. Die Urahnen haben mit wenig Geld viel Sorgfalt zu dir gehabt. Deine Geschichte ist einzig in dem Arch, erfüllt auch uns mit Stolz. Gemeinsam sind wir Galgener stark. Ein Schlag aus gutem Holz. Auch wir haben Stunden dort verbracht, auf knorrig harten Bänken, bei Rosenkranz und Maiandacht, viel gar beim Ja-Wort schenken. Jetzt brauchst du dringend fleissig Hände, wo deine schaffet und malen. Die Altäre und Bilder an der Wand, die sollen neu erstrahlen. So stehst du auch in 100 Jahren uns galgener Treu zur Seite. Sankt Jost, beschütze uns vor der Gefahr, auch durch bewegte Zeiten.
Schön, danke vielmals. Bitte. Und Toni, was bedeutet dir der Jost?
Ja, also für mich bedeutet das eben, dass ich, es ist natürlich persönliche Erfahrungen sind in diesem Gedicht niedergelegt. Wir haben eben schon seit der frühesten Jugend als Altardiener sind wir da aufgezogen, an der Fronleichnam und anderen kirchlichen Festen. Und Marlies und ich, wo Marlies auch ein Galgener ist und auch sogar eine Genossin.
Das ist deine Frau?
Ja, Marlies wäre meine Frau. Wir haben uns da in 1970 das Ja-Wort geschenkt. Und darum hat das natürlich schon eine Bedeutung. Und wir sind froh, hat das Ja-Wort noch schon so lange gehalten.
Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass Sie jetzt lustig sind, einmal den Stolz der Galgener zu besuchen. Das Jostenkappeli, wo am alten Pilgerweg liegt. Der Saint-Jos-Pilgerweg ist ja eigentlich noch viel älter als der prominente Jakobsweg. Man sagt auch, dem, wo der Jakobsweg zu weit ist, geht auf den Saint-Jos-Pilgerweg. Und wie Sie gehört haben vom Toni Schnellmann, sieht man sogar von der Grabenecke aus den Christophorus auf der Kapelle. Nach der Legende, man erfährt keinen bösen Tod, wenn man am Morgen den Christophorus sieht. Die Reportage ist unterlegt mit musikalischen Einlagen von der Maiandacht in der Jostenkapelle.